wir auch wissen, dass zum Beispiel bei einer Schizophrenie die Zöliakie häufiger ist, aber auch bei Angststörungen, Depressionen. Das heißt, also da gibt es eine Verbindung. Ein sehr buntes, vielfältiges Mikrobiom geht mit einer psychischen Gesundheit einher. Und das versucht man jetzt auch mit Pro- und Präbiotika zu induzieren.
Das ist der Hörgang, der Podcast von Springer Medizin.
Bevor wir starten, ein kleiner Hinweis. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, teilen Sie ihn doch gerne mit Kollegen und Freunden. So helfen Sie uns, noch mehr Menschen zu erreichen.
Heute geht es um ein Thema, das gleichermaßen faszinierend wie komplex ist. Das Mikrobiom. Also die Gemeinschaft aus Milliarden von Bakterien, Viren und Pilzen, die in und auf unserem Körper leben, vor allem in unserem Darm. Doch wussten Sie, dass diese kleinen Mitbewohner nicht nur unsere Verdauung beeinflussen, sondern auch eine Rolle für unsere psychische Gesundheit spielen könnten? Bei mir im Studio ist dazu zu Gast Professor Dr. Martin Aigner, Primar der klinischen Abteilung für Psychiatrie und psychotherapeutische Medizin am Universitätsklinikum Tulln. Willkommen, Herr Professor Aigner.
Herzlichen Dank.
Mein Name ist Johanna Wolfsberger. Ich bin Medizinjournalistin bei Springer Nature. Bevor wir nun über den Zusammenhang von Mikrobiom und psychischen Erkrankungen wie Depressionen oder Angststörungen sprechen, starten wir ganz am Anfang. Was genau versteht man denn unter dem Mikrobiom und warum spielt es eine zentrale Rolle für unsere Gesundheit?
Wenn man so vom Körper spricht, dann meint man mal die Zellen mit dem Zellkern und dem eigenen genetischen Code. Aber das ist natürlich nicht alles. Wenn man einen Körper sieht, sind da noch viele ganz kleine Lebewesen, die sogenannten Prokaryoten, die haben noch keinen Zellkern. Und die sind mindestens genauso viele wie Körperzellen, wenn nicht sogar mehr. Wenn man die Viren noch zum Mikrobiom rechnet, sind sie auf jeden Fall deutlich mehr. Das heißt also, wenn wir davon ausgehen, dass der Körper oder wenn wir vom lebendigen Leib sprechen, dann sind die Zellen und das Mikrobiom zahlenmäßig ungefähr gleich. Es ist jedoch Gott sei Dank so, dass die Prokaryotenzellen, also die, die noch keinen Zellkern haben, viel, viel kleiner sind. Dadurch haben über 90% unserer Mitbewohner im Darm Platz. Aber sie umgeben unsere Haut, sind auch ein bisschen in der Lunge drinnen und auch im Gewebe. Wenn sie zu viel im Blut sind, sprechen wir von Sepsis. Aber sonst sind wir von Mitbewohnern durchdrungen und vor allem zu über 90% sind die eben im Darm.
Und welchen Einfluss haben diese auf unsere Gesundheit grundsätzlich?
Ein ganz wesentlichen Einfluss. Sie entscheiden letztendlich mit, ob wir bestimmte Nahrungsstoffe mit aufnehmen können. Bestimmte Vitamine können aufgenommen werden. Sie haben auch einen ganz wesentlichen Einfluss darauf, ob das Tryptophan in die Serotonin-Richtung geht oder in andere Kynurenin-Richtung oder Indol-Richtung. Das heißt, es gibt Abbauwege, die unterschiedlich sind im Darm. Und da ist letztendlich ganz entscheidend, es werden im Darm ja 90% unseres körpereigenen Serotonins produziert. Das heißt, der Darm hat auf das Serotonin, diesen Botenstoff, den wir auch natürlich im Hirn haben. Aber Gott sei Dank haben wir eine Blut-Hirn-Schranke. Jetzt denken wir nicht mit dem Darm, sondern es sind nur wenige Prozent, die im Zentralnervensystem produziert werden.
Da sind wir jetzt auch schon beim Thema, und zwar nämlich, welche Auswirkungen das Mikrobiom auf unsere Psyche haben kann. Und Sie haben es gerade erwähnt, die Blut-Hirn-Schranke. Was gibt es denn für eine direkte Verbindung zwischen dem Darm und dem Gehirn?
Wir dann salopp zwei Gehirne unterscheiden. Ein Kopfhirn, das gut geschützt von der Umgebung ist, das im Finsteren letztendlich ist, in einer Schädelkapse und nur über die Sinne Zugang zur Außenwelt hat. Und dann haben wir ein Bauchhirn, das sozusagen mit der ganzen Umwelt in engem Kontakt mit dem Mikrobiom letztendlich steht. Das ist unser ganzer Gastrointestinaltrakt. Und die haben über das Blutsystem, über das Hormonsystem, über das vegetative Nervensystem über die Botenstoffe, die wir da durchschicken, eben einen engen Kontakt und es ist ganz wichtig, dass die gut synchronisiert sind.
Welche wissenschaftlichen Belege gibt es denn für einen Zusammenhang zwischen dem Mikrobiom und psychischen Erkrankungen, wie zum Beispiel Depressionen, Angststörungen oder eventuell sogar Psychosen?
Also ursprünglich hat man auch im Tierversuch gesehen, also es ist ganz wichtig, ob man ein Mikrobiom hat. Also man hat auch Tiere gezüchtet ohne ein Mikrobiom und die haben viel mehr Stress verspürt. Man hat gesehen, wenn ein sehr buntes, sehr vielfältiges Mikrobiom ist, dann hat man viel weniger Stress. Und Ähnliches kommt man auch beim Menschen reproduzieren und hat eben gesehen, also ein sehr buntes, vielfältiges Mikrobiom geht mit einer psychischen Gesundheit einher. Und das versucht man jetzt auch mit Pro- und Präbiotika zu induzieren. Und man hat auch gesehen, dass Antidepressiva interessanterweise nicht nur im Hirn angreifen, sondern eben auch einen Einfluss auf das Mikrobiom und die Serotoninverteilung im Körper haben.
Kommen wir kurz zu der Frage, was kommt zuerst sozusagen, Henne-Ei? Gibt es Hinweise darauf, dass Veränderungen im Mikrobiom eine Ursache für psychische Erkrankungen sein können oder sind sie eher eine Folge davon?
Bei der Psyche muss ich Sie da leider enttäuschen, da muss man mehr in Korrelationen denken. Wenn man mechanisch denkt, dann kann man diese Ursache-Wirkung-Folge immer denken. Nur wenn man so auf der psychischen Ebene sich das durchschaut, muss man mehr in Korrelationen denken. Und da ist es oft nicht so eindeutig, was ist vorher. Und wir kennen das ja auch aus dem Kommunikationsparadigma von Watzlawick. Die Interpunktion macht die Realität, nicht? Und wenn wir die Interpunktion wieder vorsetzen, Sie haben es gesagt, Henne oder Ei, dann kommen wir nicht davor. Spektrum der Wissenschaft hat das so beantwortet, das Virus war zuerst.
Kann man Unterschiede sehen im Mikrobiom von Menschen mit Depressionen oder Psychosen zu denen von gesunden Menschen? Sie haben schon gesagt, generell ist es wichtig, ein sehr vielfältiges Mikrobiom zu haben. Das deutet darauf hin, dass es ein gesunder Zustand ist. Aber gibt es spezifische Bakterienprofile, die sich hier zwischen den Krankheiten vielleicht sogar unterscheiden lassen?
Das ist noch in der Forschung und da versuchen wir auch mitzuforschen, dass wir uns das genauer anschauen. Es gibt Hinweise, dass da bestimmte Reduktionen sind und dass also diese Grenzen, das haben wir schon immer gesehen, zwischen einer psychischen und einer psychosomatischen Erkrankung auch mit dem Mikrobiom ein bisschen verschwinden. Wir kennen das Reizdarmsyndrom und wissen, das haben oft Patienten mit Angststörungen, mit Depressionen und da sehen wir Zusammenhänge und das ist letztendlich noch Gegenstand einer Forschung, bevor man das endgültig sagen kann.
Und welche Rolle spielt die Ernährung für ein gesundes Mikrobiom? Grundsätzlich wahrscheinlich eine große, aber die Frage ist, kann man das wirklich steuern? Können wir uns richtig ernähren, um dann auch eventuell psychische Erkrankungen vorzubeugen?
Man hat gesehen, wenn man sehr raffiniert und sehr reine, zum Beispiel reinen Zucker isst, reine Fette isst, dass das Mikrobiom sehr stören kann und dass es wichtig ist, hier sozusagen eine Mischkost zu essen, dass man hier einfach auch schaut, dass es Ballaststoffe gibt, dass das nicht nur reine Energie ist, dass es nicht zu stark zu Gärungsprozessen im Darm kommt. Denn das Mikrobiom entscheidet letztendlich auch mit den sogenannten Short Fatty Acids, den kurzkettigen Fettsäuren, darüber, ob Entzündungen größer werden oder kleiner werden im Darm. Und da ist auch ein Gegenstand der Forschung. Und es sind ja doch manche Darmerkrankungen auch sehr mit psychischen Symptomen und Erkrankungen korreliert. Also wir wissen, dass zum Beispiel bei einer Schizophrenie die Zöliakie häufiger ist, aber auch bei Angststörungen, Depressionen. Das heißt, also da gibt es eine Verbindung.
Sie haben vorher schon die Präbiotika angesprochen und eventuelle Therapieansätze. Was gibt es denn hier schon?
Also Präbiotika sind sozusagen Stoffe, die man den Probiotikern, den Bakterien sozusagen anbietet, um sich da gesund zu ernähren und den Darm entsprechend zu versorgen. Und dann gibt es natürlich Bakterien, die günstiger oder ungünstiger sind. Nicht? Wir haben das in der Geschichte der Medizin schon kennengelernt, dass Cholera-Bakterien nicht so günstig sich auf die Gesundheit auswirken. Und es gibt eben auch Bakterien, die eben diese kurzkettigen Fettsäuren erzeugen und dann entzündungshemmender zum Beispiel auf den Darm wirken. Und wenn man sich da fehlernährt, könnte es eben sein, dass dann Entzündungen hochgehen. Und da hofft man, dass man eben damit mit einer gesünderen Ernährung, und da geht es jetzt nicht einfach nur um das Wie, sondern auch um den Rhythmus der Ernährung, die Intensität und die Zeitabfolge letztendlich.
Ich habe das gerade im Kopf, aber Stuhltransfusionen von gesunden zu erkrankten Menschen, wie ist da der Stand der Forschung?
Das hat es schon im Mittelalter gegeben, nicht? Also das ist jetzt nicht ganz was Neues. Und man hat sozusagen im Tierversuch das auch schon gemacht, wo man gesehen hat, dass man sozusagen einen depressiogenen Stuhl in Mäuse verpflanzen kann und dass die dann weniger energisch schwimmen. Also solche Dinge hat man gesehen und glaube, dass das, weil natürlich auch andere Infektionen mitkommen können, das noch ein bisschen dauern wird. Nicht? Also der Goldesel, der dann genau den richtigen Stuhl gibt, den gibt es noch nicht. Aber theoretisch ist natürlich denkbar, dass wenn man ein sehr buntes Mikrobiom von Gesunden hat, aber das wird nicht also momentan noch als Therapie empfohlen. Hat es aber schon in der Geschichte auch wieder gegeben, wo man gesehen hat, dass man eben Keime gibt, die die Infektion besser machen können.
Woran forschen Sie denn gerade?
Wir schauen auf der einen Seite, wie ist denn das Mikrobiom von Patienten mit Depressionen zusammengesetzt? Was finden wir da bei unseren Patienten, um einmal so eine Ahnung zu kriegen? Und möchten natürlich dann langfristig auch ein bisschen schauen, wie kann man das beeinflussen. Also wir haben da einige Studien laufen, um auch schauen, ob bestimmte Nahrungsmittel oder Ergänzungen geeignet sein können und versuchen da zu der traditionellen Psychopharmakotherapie, zu den traditionellen soziotherapeutischen Elementen das anzureichern.
Das wäre als Zusatz gedacht zu den Antidepressiva zum Beispiel.
Zum Beispiel, ja. Also ich glaube, das ist etwas, wo man sagt, okay, da kann ich eine Add-on-Therapie machen. Und letztendlich ist es auch ganz wichtig, es gibt ja diesen Megatrend Ernährung, dass man den auch in die Psychiatrie integriert und das als ein Ökosystem sieht, nicht? Also der ganze Mensch ist letztendlich ein ökologisches Lebewesen und gerade das Mikrobiom zeigt uns ja auch, dass ganz wichtig ist, dass man diese ökologische Perspektive haben muss.
Genau, das wollte ich noch fragen. Welchen Stellenwert oder welche Anerkennung hat das Thema Mikrobiom zum Beispiel auch für Fachgesellschaften wie die Österreichische Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik?
Also wir setzen uns mit ökologischen Themen intensiv auseinander, also nicht jetzt nur im Darm, sondern da geht es natürlich auch um den sozialen Haushalt, um den Haushalt bis zur Klimasituation. Also, aber ich glaube, man muss auf verschiedenen Ebenen, die Psyche kann man eben auf verschiedenen Ebenen betrachten und ist ein weites Land, aber sie ist halt verwoben und nicht immateriell letztendlich, sondern sie ist verwoben mit unserer Materialität. Welt und man kann sie nicht trennen.
Professor Aigner, vielen Dank für das Gespräch.
Gerne, danke auch.
Hörgang, der Podcast von Springer Medizin.
Hat Ihnen diese Episode gefallen? Dann helfen Sie uns doch, mehr Menschen zu erreichen, indem Sie die Folge weiterempfehlen oder eine Bewertung schreiben. Vielen Dank.